Ich habe einmal 6 Monate lang im Nahen Osten gelebt. Und da in Jerusalem gab es ein Spiel von allen Volontären, die da war. Beziehungsweise ich habe nicht mitgespielt, ich habe mich immer nicht getraut. Ja, ich war ein bisschen zu großer Angsthase an der Stelle. Und das Spiel ging folgendermaßen: Lade dich so häufig wie möglich und so oft wie es geht auf fremden Hochzeiten ein. Ja? Und das wird wirklich durchgespielt, das Spiel. Und in der Kultur geht es dann ein bisschen leichter. Also ich erinnere mich an viele ägyptische Hochzeiten und syrische Hochzeiten und die haben es wirklich durchgetribbelt. Und also es wird viel gegessen und viel getrunken auf fremden Hochzeiten in diesem Jahr. Außer bei mir, wie gesagt, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Aber es war auch gar nicht so schlimm. Das gehört zur Kultur dazu. Ja, wenn da fremde Leute, du bist durch die Straße gelaufen, hast gesehen, da wird gefeiert, dann drängelt sich irgendwie rein oder die Feiergäste und schon hat einer gesagt, komm mit heute Abend, los geht's. Und das Hochzeitspaar hat sich auch gefreut. Und ein bisschen musste ich daran denken, als ich den Bibeltext, den Predigtext für heute gelesen habe. Da geht es zwar nicht um eine Hochzeit, sondern um ein großes Abendessen, ein festliches Abendessen. Aber die, die eingeladen sind, die sind nicht da. Und die, die nicht eingeladen sind, die kommen dann doch. Und am Schluss sitzen da ganz viele verschiedene Menschen am Tisch und vor allem lauter Menschen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Was ist die Situation? Jesus sitzt am Tisch beim Abendessen. Er wurde eingeladen von der Oberschicht der Religiösen, von einem Pharisäer. Religiöse Oberschicht, gesellschaftliche Oberschicht. Freunde sind dabei, wahrscheinlich auch aus dem Milieu, auch die frommen Juden, auch die, die was zu sagen haben in der Gesellschaft. Und weil sie halt am Abendessen sitzen, erzählt Jesus lauter Beispielgeschichte zum Thema Essen. Ja, eins nach dem anderen, das Kapitel 14, lauter voll von verschiedenen Essensvergleichen. Und eine Geschichte ist auch der Predigtext und ich lese uns vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Und ihr könnt vorne auch mitlesen, das Gleichnis vom großen Festmahl. Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, denn jetzt ist alles bereit. Kennen wir aus dem Abendmahl, ja, das ist der Satz: Kommt, denn alles ist bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige auch mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und deshalb kann ich leider auch nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und die Gelähmten herbei. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Und da sagte der Herr zu ihm: Dann geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, der zuerst eingeladen war, wird an meinem Festessen teilnehmen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. 3 schnelle Gedanken zum Bibeltext und damit ihr schon gespoilert seid und wisst, was kommt, habe ich sie schon mal hier. Kein exklusiver Club. Jesus Nachfolge ernst nehmen und zum Glauben einladen. Fangen wir an mit kein exklusiver Club. Ich gehe nochmal rein ins Setting. Was ist da? Er sitzt da mit den Frommen, mit denen, die meinen, sie haben es kapiert, mit denen, die dazugehören. Und in der Bibelgeschichte geht es ja auch um Leute, die da eher zur Oberschicht gehören. Ja, durch Besitz, durch Ländereien, durch was auch immer. Also elitärer Club, schon auch in der Bibelgeschichte. Und genau diesen frommen, elitären Leuten, in Anführungszeichen, die da am Abendessen sitzen, erzählt er jetzt die Geschichte. Und die in der Geschichte, die eben die Einladung bekommen haben, die wollen nicht, keine Lust, aus verschiedenen Gründen. Und am Schluss sind es die Armen, die Kranken, die Fremden. Deshalb die Fremden, weil man sagt, die Menschen an Hecken und Zäunen sind wahrscheinlich die Wanderer aus anderen Dörfern, aus anderen Städten, vielleicht sogar in anderen Ländern, die dann irgendwo da am Wegesrand Halt gemacht haben. Also die Fremden, die von ganz woanders kommen, die sind eingeladen und die Pointe, die kennt ihr wahrscheinlich selber, seid ihr selber schon draufgekommen, liegt auf der Hand. Bei Gott ist Platz für alle, die wollen. Seine Kirche, sein CVM ist kein exklusiver Club, sondern ein durchgemischter Haufen von vielem. Ein durchgemischter Haufen von vielem. Und ich würde mal sagen, wie gut es das so ist, weil wenn das so ist, dann ist auch Platz für mich, ja, mit meiner Geschichte. Zum Glück ist es so, weil dann habe ich auch da meinen Platz. Für die Leute, die da am Abendessenstisch sitzen, ich glaube, die haben schon ein bisschen geschluckt. Das war jetzt nicht der Konsens damals. Das war jetzt nicht die übliche Vorstellung. Es gibt zum Beispiel Vergleichstexte aus dem Judentum zur selben Zeit von jüdischen Gruppierungen. Zum Beispiel jetzt, ich zitiere mal aus der Gemeinschaft von Qumran. Das war so eine jüdische Gemeinschaft, die haben da in der Wüste gelebt. Und da war Konsens, eine Regel, ich zitiere, jeder Mann, der an seinem Fleisch geschlagen ist, der gelähmt ist an Füßen oder Händen, hinten hinkend oder blind oder taub oder stumm, und jetzt Achtung, der darf nicht kommen in die Gemeinde. Der darf keinen Platz einnehmen. Ja, es hat, oder, wenn man das so liest. Also ich muss schon nochmal schlucken. Das ist jüdischer Kontext. Der darf nicht kommen. Ja, und jetzt sagt Jesus zu denen, die da am Essenstisch sitzen, die kannten das ja auch. Die wussten ja auch, dass das so gang und gäbe ist an manchen Stellen. Sagt er, nee, nee, nee. Und Jesus sprengt es auf. Und das ist anstößig, dass Jesus sagt, und genau die, wo ihr sagt, die gehören nicht dazu. In Gottes Platz, in Gottes Reich, an seinem Tisch ist Platz für alle. Auch für die, die ihr nicht dabei haben wollt. Tja, und an der Stelle würde ich mal sagen, darf die kritische Frage erlaubt sein an uns als Kirche und als CVM und vielleicht an unser eigenes persönliches Leben. Wie exklusiv geht's zu bei uns? Wie niederschwellig sind wir? Wie divers sind wir? Wer hat Platz bei uns? Und was strahlen wir aus, wenn Menschen hier reinkommen oder wenn uns Menschen begegnen im Weingarten oder in Unteröwesheim oder wie auch immer im Supermarkt? Was strahlen wir da aus? Menschen, die womöglich ganz anders sind als wir, Menschen, die womöglich ganz anders denken als wir, die ganz anders fühlen als wir, andere Milieus, Fremde, andere Kulturen. Wie sieht Willkommenskultur bei uns aus? Und strahlen wir das aus, was Jesus da eigentlich gerade sagt in der Geschichte? Ihr kennt womöglich Asterix und Obelix, oder? Mal kurz Hand hoch, wer hat schon mal einen Asterix-Comic gelesen? Oh ja, okay, doch einige. Ja, manche haben es schon gelesen. Asterix, das Geschenk des Cäsars, vielleicht kennen das auch manche, da gibt es ein wunderbares, entlarvendes Zitat. In dem Comic geht es auch darum, dass Fremde jetzt in dieses gallische Dorf kommen und so. Und dann gibt es den Methusalix, das ist der kleine Alte mit Stock, der da manchmal so ein bisschen mürrisch daherkommt. Und der sagt folgendes schönes Zitat, ich habe es euch auch da nochmal mitgebracht, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Tochter ist oder seine viel jüngere Freundin, ich habe es vergessen, aber zu der sagt er auf jeden Fall, du kennst mich doch, ich habe nichts gegen Fremde, einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden da drüben, die sind ja nicht von hier. Ja? Also gegen die hat er dann doch was. Und weiter sagt er, nein, nein, mich stören Fremde überhaupt nicht, solange sie bleiben, wo sie hingehören. Wenn sie aber zu uns kommen, dann habe ich keine Lust, zu ihnen zu gehen. Ja, also wunderschön entlarvend an der Stelle. Ich glaube, wir erkennen, um was es geht. Aber wenn wir Jesus ernst nehmen, wenn wir das Neue Testament ernst nehmen, wenn wir Bibel ernst nehmen, hey, dann müssen wir aufpassen, dass es am Schluss nicht so ein verkapptes Zitat von uns selber wird. Und dass es nicht am Schluss bewusst oder unbewusst doch auch wir sind, die das irgendwie so ein bisschen sagen, wie der Methusalix. Gottes Reich wird voll sein, bunt sein, da werden ganz fremde Leute am Tisch sitzen, ob wir damit rechnen oder nicht. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, dass wir es auch jetzt heute hier schon abbilden und dass wir jetzt heute hier schon einen Vorgeschmack geben und das schon vermitteln, denn das ist zutiefst DNA Jesu. Also mein erster Gedanke, kein exklusiver Club, der Zuspruch ist, zum Glück ist es so, weil dann ist auch Platz für dich und mich. Und der Anspruch ist, dass wir das selber für uns übertragen auf CVM und Kirche und es jetzt schon anfangen hier zu leben. Mein zweiter Gedanke, Jesus nachfolgen, ernst nehmen. Wir gehen nochmal zurück in die Leute, die jetzt da eingeladen sind. Es sind ja drei Stück, die uns da jetzt erzählt werden. Die mit dem orangen Zettel, könnten wir sagen, um das vom Anfang aufzunehmen. Und ich habe nochmal gelernt, dass Einladungskultur im Orient damals so aussah, dass man zwei Einladungen ausgesprochen hat. Bisschen wie heute, also ich sage mal so eine Save-the-Date-Einladung, ja, ein paar Monate davor schon mal sagen, Achtung, großes Fest, kommt vorbei. Und dann, wenn alle Vorbereitungen fertig sind, dann, wenn es wirklich losgehen kann, dann hat man nochmal den Knecht geschickt, vielleicht am Morgen oder am Tag davor und hat gesagt, jetzt erinnere nochmal alle dran, heute Abend geht's los oder morgen geht's los, kommt vorbei. Das ist ja die Situation in unserer Geschichte. Wir können also davon ausgehen in dieser Beispielgeschichte, dass die alle schon Monate vorher eigentlich Bescheid wussten. Das Save the Date haben die schon alle gekriegt. Vielleicht haben sie sogar schon alle zugesagt. Aber am Tag selber haben sie dann doch keine Lust zu kommen. Ja, waren andere Gründe wichtiger. Wir gucken uns nochmal die Gründe an. Der erste sagt, okay, ich habe einen Acker gekauft, den muss ich unbedingt angucken und begutachten. Ich kann leider nicht kommen. Jetzt weiß ich nicht, wie spontan man so einen Acker kauft, auch wenn man schon eine Save-the-Date-Karte hat. Und ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gäbe. Also wenn abends das Abendessen ist, ob man dann nicht morgens auf seinen Acker gehen kann oder ob jemand anders mal für einen Tag den Acker gucken kann. Also ich würde mal sagen, er hat einfach keine Lust gehabt, ja, unterm Strich. Andere Möglichkeiten hätte es gegeben. Die zweite Person sagt, 5 Ochsengespanne gekauft, sind 10 Ochsen, also 5 mal 2. Die Leute damals, man hat gesagt, mit 10 Ochsen konnte man anscheinend so 45 Hektar Land bewirtschaften damals. Weiß nicht, ob das stimmt, bin kein Landwirt, aber das war so die Zeit. Also Großgrundbesitzer war das, der da eingeladen worden ist. Und auch der, also der muss ja jetzt heute anscheinend seine neu gekauften Ochsen begutachten. Meines Wissens schaut man die Ochsen erstmal an, bevor man sie kauft. Dann weiß man ja, ob sie gut sind oder nicht, oder? Also er hat auch einfach keine Lust gehabt, sag mal so. Es wird auch anders gehen. Und die dritte Person, da wird es natürlich schon knifflige Hochzeit. Ja gut, das ist natürlich ein guter Grund, kann man schon zählen lassen. Aber auch da nochmal, ist ja keine spontane Einladung. Die Save-the-Date-Karte war ja schon raus. Sie haben vermutlich schon zugesagt. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie spontan man da im Orient heiratet. Also Blitzhochzeiten gab es da jetzt auch nicht wirklich. Aber auch er will einfach nicht, sagen wir es so. Acker, Vieh und Frau, nicht, dass es ein Dreiklang wäre, aber Acker, Vieh und Frau, das waren also die Hinderungsgründe, warum sie nicht gehen konnten. Und das Neue Testament zeichnet im Gegensatz zu diesen drei Leuten eigentlich ein ganz anderes Bild von den Jüngern von Jesu. Von den Jüngern von Jesu lesen wir, dass sie all das verlassen haben, kurzzeitig oder längerzeitig, dass sie ihr Leben neu gestaltet haben. Kann man nachlesen, zum Beispiel Matthäus 19 oder Lukas 18. Wir lesen in den Briefen im Neuen Testament, dass die Apostel die Christen auffordern, ich zitiere 1. Korinther 7, so zu leben, als hättet ihr nichts. Das ist Anspruch des Neuen Testaments. Und Jesus selbst sagt immer wieder, ruft immer wieder dazu auf, Acker, Vieh und auch Ehepartner, kein Hinderungsgrund sein zu lassen für Reich Gottes Nachfolge und für Jesus Nachfolge. So ernst meint Jesus das mit dem Christsein. Jetzt kann man natürlich fragen, ob es heute noch aktuell ist, ob wir modernen Menschen das noch hören können und auch, ob es nicht... Ja, okay, sehr gut, direkt geantwortet. Ja, verstehe ich voll, wenn man auch Ja sagt, auf jeden Fall, zutiefst. Genau, gibt es nicht heute viele gute Gründe, wo wir sagen, ja, das ist doch aber auch wichtig oder mindestens genauso wichtig und eine gute Priorität. Ein Theologe sagt über den Text, auch das könnt ihr mitlesen, Adolf Schlatter, hier zog jeder sein eigenes Gut und Glück dem vor, was ihm der Hausherr geben wollte und sah in der Teilnahme an seinem Mahl nur eine Last, der er sich entziehen wollte. Also in der Geschichte zieht jeder sein eigenes Gut und Glück dem vor, was Jesus ihm geben möchte und sieht eigentlich darin nur eine Last. Und für mich und dich ist, glaube ich, deshalb die Frage nach unserem Gottesbild. Für die Jünger von Jesus, für die Freunde von Jesus war es so schön, war es so wertvoll, war es so existenziell wichtig, dass sie gesagt haben, jo, wir verschieben Prioritäten. Wenn aber jemand für sich dieses Bild nicht hat im Herzen, dann verstehe ich es auch vollkommen und ganz, wenn man sagt, nee, das ist mir zu viel. Es ist für mich also eine Frage nach dem eigenen Gottesbild und der Vorstellung, warum glaube ich an Jesus? Was ist das Schöne daran? Was ist das Lohnenswerte? Was ist das Existenzielle? Die drei Leute in der Bibelgeschichte, denen ist es offensichtlich nicht so ins Herz gerutscht mit Gott. Für sie war es zu viel. Es hat sich nicht gelohnt. Und dann verstehe ich es auch, wenn man dann nicht kommen will. Also wieder eine anspruchsvolle Pointe von Jesus, die er hier setzt gegenüber den Frommen, gegenüber den Juden, aber auch gegenüber uns. Wie ernst nehmen wir es mit Jesus? Und welche Auswirkung hat es, dass wir einen Platz beim Herrn haben am Tisch? Was macht es mit unseren Prioritäten und mit unserer Lebensgestaltung? Meine Überzeugung ist ja, mit Jesus zu leben ist kein Verlust, sondern ein Gewinn auf vielen Ebenen und womöglich der größte Gewinn, den wir finden können. Und ein letzter Gedanke, den ich noch habe. zum großen Festmahl und den habe ich genannt, mit dem Glauben einzuladen. Was mir aufgefallen ist, ist es ja zutiefst wirklich ein Einladungstext und das hat ja vorhin auch deine Einleitung richtig deutlich gemacht mit dem Thema Einladung. Überall wird eingeladen, von vorne bis hinten. Und ich glaube, wir dürfen schon uns auch identifizieren mit dem Knecht, also der Hausherr Gott. Und ich denke, wir dürfen auch sagen, die, die einladen, sind auch wir heute. Die, die geschickt werden zu den Menschen und die Einladung Gottes aussprechen dürfen, sind du und ich, gesandt von Jesus, der sagt, ihr dürft, geht umher und sprecht's aus, dass Platz ist für viele. Und das machen wir als Kirche, als CVM, vielleicht auch du und ich. Und es steckt ja auch zutiefst in uns als CVM, in unserer DNA, als missionarischer Jugendverband drinne. Also ich erinnere nur an die Pariser Basis, jetzt in meinen Worten Übertragung steht da drin, es geht im CVM darum, das Reich des Meisters unter jungen Menschen auszubreiten. Also missionarischer Jugendverband. Oder auch das habe ich euch nochmal mitgebracht, die neue Vision vom CVM Baden. Das sind so vier Blöcke und ein Block davon ist Glauben teilen. Und ich finde, das haben sie eigentlich schön formuliert für die nächsten Jahre. Wir geben Anteil an der Hoffnung, die in uns ist. Wir sind überzeugt, dass dies nicht einzelne, in unseren Augen besonders begabte und beauftragte Personen oder Ämter vorbehalten ist, sondern dass es eine Aufgabe von allen Christinnen und Christen ist. Im CVM leben wir danach und befähigen und ermutigen uns gegenseitig zu diesem Dienst. Wir schaffen Gelegenheiten, die dafür sichere Gesprächsräume öffnen, in Gesprächen, in der Gruppe oder bei Großveranstaltungen. Also ich mag, es ist unsere DNA, wir sind Teil davon. Nicht nur besondere Leute machen das, sondern alle. Ja? Finde ich auch immer ganz wichtig. Und drittens, wir machen es auf verschiedene Art und Weisen, in Gesprächen, in Veranstaltungen, an Großveranstaltungen, so verschieden, wie es eben sein kann. Danke für all das, wo ihr das macht in Weingarten und mutliche Erinnerungen, da auch immer wieder dran zu bleiben und auch diesen Aspekt der CVM-DNA auch nicht aus den Augen zu verlieren. Ich gebe zu, mich stört was an dem Bibeltext, wenn ich über den Punkt rede. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Da steht nämlich drin, der Knecht soll dann zu den Leuten gehen und der Hausherr sagt dann dieses Wort und dränge sie herbeizukommen. Bei Luther steht sogar, und nötige sie herbeizukommen. Das reißt natürlich kirchengeschichtliche Wunden in mir auf. Kirchliche Geschichten, Wunden irgendwie der Zwangsmission oder vielleicht auch ganz persönliche Wunden, auch im CVM, wo wir das Gefühl hatten, dass Menschen uns überreden wollten oder wo wir das Gefühl hatten, keine freie Wahl zu haben. Vielleicht auch, wo wir das Gefühl haben, dass Eltern das für uns bestimmt haben. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Gefühlslagen und ich finde, es schmerzt immer, wenn man das wahrnimmt und wenn man das hört. Ja, da müssen wir einfach sehr sensibel und behutsam sein. Für mich gilt, wir überreden nicht, wir werben, wir zwingen nicht, wir laden ein. Wir respektieren selbstverständlich die Entscheidungsfreiheit und den freien Willen jedes Individuums und geben das auch getrost in Gottes Hand. Es ist Gottes Geschichte mit den Menschen und nicht unsere Geschichte mit den Menschen. Ich glaube, das ist immer wichtig, wenn wir zum Glauben einladen, drüber reden. Und dann nochmal zum Bibeltext, zu diesem Ertränkte und Ernötigte. Da habe ich nochmal rausgefunden, das Hintergrundbild, was da hinten dran steckt, sind ja die Menschen an den Zäunen und Hecken, also die fremden Menschen. Und ich habe nochmal gelernt, dass es anscheinend im Orient ganz typisch war, wenn du eine unverdiente Einladung bekommen hast, wenn ein Fremder dich eingeladen hat oder wenn du wusstest, also der ist irgendwie über meinem Milieu, über meiner Klasse, eigentlich bin ich nicht würdig, da hinzukommen. Dann war es gute Sitte im Orient zu sagen, ich wehre mich gegen diese Einladung, ich komme nicht. Es war also ein Akt der Höflichkeit, die Einladung auszuschlagen. Das ist das Hintergrundbild, ein Akt der Höflichkeit, wie wenn Jesus sagt, okay, die werden sich wehren, die werden aus Höflichkeit sagen, wir kommen nicht. Und dann sagt Jesus, nee, aber das zählt nicht, sie dürfen trotzdem. Und mach ihnen das klar mit allem, was dir zur Verfügung steht, dass sie trotzdem kommen dürfen, auch wenn sie sich aus Höflichkeit wehren wollen. Es geht also in dem Text nicht um Zwangsmissionierung und Aufzwingen, es geht vielmehr um die Liebe Gottes, die auch dem Fremden gegenüber ganz offen ist und auch den anderen gegenüber ganz offen ist. Es geht nicht um Evangelisationspraxis, sondern um die Liebe Gottes zu den Menschen in diesem Bild, Drängen herzukommen. Und das wiederum darf ja dann ganz verschieden aussehen bei dir und mir, wie, wo und mit welchen Personen du über den Glauben sprichst und das tust, das ist deine Geschichte. Finde Wege, die zu dir passen, Finde Menschen, bei denen es möglich ist. Mach es auf deine Art und Weise, aber vergiss nicht, es immer wieder zu tun. Denn dazu lädt uns Jesus eben auch ein, dass wir wie die Knechte sind, die er schickt und die sagt und rede davon und strahlt es aus. Denn, und damit möchte ich enden, als mein letzter Satz, denn Vers 23, es ist immer noch Platz am Tisch, steht da. Es ist immer noch Platz am Tisch und da steht auch, das Himmelreich soll voll werden. Gott hat seine Freude an jedem besetzten Platz. Egal wer es ist, alle dürfen kommen, die wollen, Gott hat seine Freude daran. Und ich freue mich auf einen voll besetzten Tisch im Himmel, denn davon bin ich überzeugt, dass Gott es schon machen wird, dass es voll sein wird. Ja, Herr Jesus, mach's. Amen.